Hallo, gleich im CT-Uplink reden wir über Chatbots, Powerbanks und
Heliumfestplatten. Bis gleich.
CT-Uplink. Ja, hallo. Mein Name ist Volker Zota. Falls ihr euch wundert, normalerweise sitzen hier ganz andere Leute. Die müssen aber diesmal nachsitzen. Ich sag nur Kilohertz und Megahertz. Nächstes Mal sind sie dann vielleicht wieder dabei, wenn sie nicht durch die Prüfung gerasselt sind. Bevor es losgeht mit den Kollegen, die hier sitzen, die ich schon angekündigt habe, ganz wichtig, wir reden heute über CT12 mit dem hübschen Desinfektmännchen. Es hat sich also gelohnt. Warten ist vorbei. CT-Uplink redet heute nicht über dieses Thema, sondern ihr sollt es einfach schon mal, wenn ihr es haben wollt, kaufen. Das Ding ist relativ schnell ausverkauft. Wir reden stattdessen über andere Dinge, nämlich Chatbots mit
zwei Titel, mit Jo Barger.
Mit Jo Barger. Dann habe ich hier zu den Powerbanks den Kollegen
Christian Wölbert.
Und zu guter Letzt
Lutz Labs.
Genau, über die Festplatten. Ja, lasst uns mal in Medias Res gehen. Chatbots, was hat es damit auf sich? Warum kommt das jetzt? Ich meine, ist das nicht eigentlich eine Technik, die gefühlte 30 Jahre alt ist?
Ja, also die Technik ist so alt. Irgendwann in der Mitte des letzten Jahrhunderts sind die entstanden. So zuerst als Fingerübung, als Test oder so. Und in der Zwischenzeit halt immer mal so am Rande benutzt worden, zum Beispiel auf Websites oder so, um dort Benutzer abzuholen. Aber jetzt haben halt die großen Tech-Unternehmen halt das Thema für sich entdeckt. Sie glauben damit, ihre Messenger aufpimpen zu können halt, damit halt noch viel mehr die Leute halt in ihre Messenger reinziehen zu können. Und deshalb ist das gerade ein großes Thema in der Branche. Also Mark Zuckerberg hat ja gerade seinen Instant Messenger aufgemacht, in den Facebook Instant Messenger. Okay. Google hat auf der I.O. was vorgestellt, was auch in diese Richtung geht. Aber es gibt halt schon andere Messenger, wo man sich das auch angucken kann, wo man schon mal ein bisschen mit der Technik rumspielen kann.
Und im Prinzip war es ja jetzt bisher aber so, dass du irgendwie, keine Ahnung, Siri hattest, du hattest jetzt Alexa und so weiter. Da ging es ja immer darum, das Ganze mit Sprache zu machen. Warum jetzt das Ganze plötzlich wieder, ich sag mal, anstrengend mit den Fingern, also nur tippen?
Ja, mit Sprache ist natürlich ein bisschen bequemer, komfortabler. Ich denke, dass diese Techniken auch ein bisschen zusammenwachsen werden. Momentan will man halt, also wollen diese Unternehmen halt, dass die Leute halt in den Messengern, in denen sie sowieso den ganzen Tag sind, jetzt auch mehr Möglichkeiten haben, dass halt die Unternehmen halt kommen, halt Bots für die Messenger bauen, um die Leute dort noch mehr, ja, gefangen zu nehmen, wenn man so will.
Das heißt, im Prinzip ist es so, ich meine, gerade die Teenies, die sind nur noch in, keine Ahnung, ihren ganzen verschiedenen Messengern unterwegs und genau. Die sollen gar nicht mehr raus, oder?
Genau. Anders als wenn man zum Beispiel eine App installiert oder eine Website aufruft, ist man halt gerade in dem Medium, in dem man sowieso ist und kann dort jetzt in Zukunft zum Beispiel halt Schuhe kaufen oder was weiß ich, eine Pizza bestellen. Ne? Und das ist dann natürlich praktisch, auch für den Anwender.
Wie muss man sich das vorstellen? Also ich meine, oder wie läuft das jetzt genau?
Kann ich ja mal vorführen.
Ja,
ich habe mal ein paar Bots mitgebracht.
Er hat ein paar Bots dabei.
Also hier sieht man auch, dass die Technik noch sehr neu ist oder so und dass da noch nicht so richtig viel geht. Ich habe hier zum Beispiel mal den Bot von den Kollegen von TechCrunch. Die schicken mir jeden Tag halt eine Auswahl von Nachrichten.
Welchen Messenger hast du da gerade?
Das ist der Telegram Messenger.
Telegram, okay. Genau.
Also und wenn ich da jetzt draufklicke, würde ich jetzt auch wieder diese App verlassen. Deshalb mache ich es jetzt mal nicht. Aber man sieht, die Unternehmen können einem erstmal Inhalte pushen oder so und regelmäßig halt sozusagen dafür sorgen.
Für die Hörer, die sehen es natürlich nicht, die hören auch nichts. Also was man sehen kann, ist im Moment nur so eine Übersicht mit einzelnen Themen.
Meldungen,
ne? So Themen, die ganz normal da, als wären es Nachrichten.
Das ist aber doch jetzt erstmal noch so eine Art RSS-Feed, nur in einem anderen Programm.
Derzeit ja, ne? Also und wenn es halt mal ein bisschen intelligenter würde und sich so ein bisschen halt anguckt, welche Links klicke ich überhaupt an oder so, dann könnte es halt mit der Zeit dann auch lernen. Und dann wäre es dann halt gleich ein Stück weit intelligenter als ein normaler RSS-Reader. Und man sieht schon so ein bisschen, dass man halt die unterschiedlichsten Sachen machen kann. Also wir haben hier GitHub zum Beispiel, da kann man halt seine eigenen öffentlichen Libraries beobachten lassen und wird dann halt informiert, wenn da was passiert. Es gibt einen Bot von der Fluggesellschaft KLM. wenn ich den benutze, beziehungsweise ich werde da hingeleitet, den zu benutzen, wenn ich halt einen Flug bei denen buche, dann kriege ich halt dorthin meine Boarding-Tickets und ich werde dann halt auch in diesem Medium halt über Verspätungen informiert. Das finde ich total praktisch. Ich muss dann halt nicht wie heutzutage noch eine zusätzliche App installieren oder so, sondern habe das alles dort, wo ich sowieso bin.
Das heißt, du hast gesagt, hingeleitet, wenn ich das über die Webseite mache oder wenn ich die quasi über Telegram anchatte oder wann komme ich dahin?
Im Buchungsvorgang bieten die einem an, willst du nicht das geht, glaube ich, auch im Facebook Messenger informiert werden und dann geht das.
Das ist sozusagen die neue SMS.
Genau. Mhm. Im Telegram ist es halt so, dass es mittlerweile so viele Bots gibt, dass es da auch einen Storebot gibt, der mich halt über die ganzen Bots informiert, sodass ich mich halt hier durch das Angebot halt klicken kann oder so. Ich kann mir halt die Topcharts angucken. Das wird jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen?
Unübersichtlich?
In der letzten Zeit war da sehr viel Porno.
Ach so.
Momentan offensichtlich nicht.
Aber ich meine, hallo, nichts hat Erfolg ohne Porno. Machen wir uns nichts vor, oder? Ja. Also ich meine, wenn Porno nicht dabei ist, dann machen wir gar nicht erst anzufangen.
Nee, aber jetzt also zurzeit sind da offensichtlich eher mediale Inhalte. Aber da kann ich mich dann halt auch durch das Angebot, also nach Kategorie zum Beispiel, durchklicken oder so. Und hier sieht man auch, wie diese einfachen Bots funktionieren. Sie bieten mir Antwortmöglichkeiten. Ne? Also ich muss jetzt nicht immer was von Hand eingeben, sondern ich kriege halt schon die Antwortmöglichkeiten vorgegeben.
Das heißt, hier kriege ich jetzt so Rubriken vorgegeben, genau, Unterhaltung, Sozial, Foto und so weiter.
Ich zum Beispiel auf Nachrichten klicken, dann zeigt er mir halt da an, dass ich mir zum Beispiel die Topcharts anzeigen lassen kann. Das sind halt jedem Mobile Services, das ist jetzt alles nicht so interessant.
Okay, das ist aber jetzt die erste Stufe. Ne? Im Endeffekt geht es denen ja anscheinend darum, dass man diesen Bot zum Beispiel direkt aus dem Gespräch raus, dass ich mit einem Kumpel führe oder so,
anhauen kann. Sich so ein bisschen eingewöhnt oder so. Ich gehe nochmal in einen anderen Messenger, da kann man auch mal so einen etwas intelligenteren sehen. Kette Day gibt es dann natürlich auch. Ich komme jeden Tag Katzenbilder zu sehen.
Oh, super.
Dass ich jetzt mal
Hauptsache das.
Aber hier beim H&M-Bot.
Warte mal, in welchem Bot bist du jetzt? In welchem Messenger bist du drin?
Jetzt im Messenger Kick.
Kick, okay. Kick
Messenger. Da scroll ich mal nach oben, ich will jetzt hier mal hier so. Und das geht dann so los, dass er versucht, mich ein bisschen kennenzulernen. Er stellt mir zwei Styles vor und ich soll mich dann für einen entscheiden. Als allererste Frage hat er mich gefragt, ob ich ein Männlein oder ein Weiblein bin. Das macht man dann so ein paar Mal. Dann hat er schon so ein bisschen gelernt, wie das modisch bei mir wohl so aussehen könnte, für welche Styles ich mich interessieren kann. Und dann versucht er halt, mir Vorschläge zu machen, aufgrund meiner vorherigen Auswahlen.
Da sagt er auch gleich einen Preis.
Dann sagt er mir gleich den Preis. Hier sieht man gleich auch, das ist ein Dollarpreis. Wenn ich jetzt hier klicken würde, würde ich wieder in den Browser geleitet. Also es ist noch nicht komplett alles im Messenger drin. Aber es ist im Grunde das, wo es hingehen soll. Ne? Das wird jetzt auch zum Beispiel noch nicht in Deutschland funktionieren. Aber es kommt.
So, eine Idee war ja, glaube ich, was der Mark Zuckerberg, beziehungsweise was ihr zumindest am Anfang von dem Schwerpunkt, den ihr dazu gemacht habt, geschrieben habt, ist so ein bisschen das Beispiel Kinokarten kaufen. Ne? Ich bin im Gespräch, keine Ahnung, hier, wie sieht's aus, Kino oder nicht?
Genau.
Und dann könntest du quasi direkt den Kinobot sozusagen anhauen und der hilft dir dann weiter.
Ich hatte dieses Beispiel als Anmoderation des ersten Artikels hier in dem Schwerpunkt geschrieben. Genau. Und genau dieses Beispiel ist dann bei Google gekommen auf der I.O., Da habe ich auch gedacht, ja, cool.
Spionage, oder?
Als ob die da mal bei uns das mitgelesen hätten.
Hast du es vielleicht im Messenger mit den Kollegen ausgetauscht? Nee, dann wäre ich da ein bisschen beunruhigt. Auf Google Drive
gespeichert.
Drive gespeichert, auch schön.
Ja, aber genauso stellen die sich das offensichtlich auch vor. Ne? Also man ist halt in einem Gespräch, überlegt, oh, da ist jetzt ein toller neuer Film. Und dann kann man dann halt gleich, ohne den Messenger zu verlassen, den Kinobot fragen, halt, wie sieht das denn aus? Läuft der irgendwo in der Nähe? Und der sagt einem, ja, den und den Kinos. Und wie ist das? Gibt es noch irgendwo Tickets? Ja, da. Und dann kann man dann vielleicht dann im Messenger auch gleich das Ticket bestellen und kriegt dann halt auch, bei Google ist es so, man kriegt einen Code, den man dann an der Kasse einlöst. Aber man könnte sich auch vorstellen, dass man dann gleich irgendwelche elektronischen Tickets auf dem Messenger gestreamt kriegt und fertig.
Ich glaube, hier bei unserer Kinokette vor Ort ist es so, dass du heutzutage so einen QR-Code neuerdings bekommst. Den lässt du dann nur noch da abscannen und bist fertig. Das könnte man ja super darüber abwickeln.
Muss natürlich das ganze Payment auch noch integriert sein in den Messenger. Das muss natürlich auch noch da sein, so als Grundlage, dass man irgendwie die Kreditkarte hinterlegen kann. Aber das sind ja alles jetzt keine großen technischen Hürden.
Ja, stimmt. Aber das ist natürlich auch genau ein Weg, um die Leute da reinzukriegen. Ne? Also ich meine, wenn die Kreditkarte erstmal da ist, dann ist sowieso immer schon für die Firmen denken dann, yay, wir haben gewonnen. Jetzt ist alles gut.
Das ist halt so eine Plattform, die von beiden beiden Seiten befeuert wird. Ne? Es sind ohnehin schon die Nutzer da, gerade beim Facebook Messenger. Das lockt natürlich die Unternehmen. Und wenn die Unternehmen interessante Angebote machen, dann kommen natürlich auch wieder mehr Nutzer.
Aber haben diese Messenger-Betreiber schon verraten, wie viel Prozent sie dann sich abschneiden wollen vom Umsatz, wenn ich jetzt eine Kinokarte kaufe zum Beispiel?
Also derzeit erstmal gar nichts. Ne? Es geht erstmal darum, die eigene Plattform zu stärken. Mhm. Und das Geschäftsmodell von Facebook ist ja vor allem auch eigene Werbung. Ne? Und dass man halt eigene Werbung verkauft. Man kann natürlich dann irgendwann, was weiß ich, wenn sich da sowas ein Monopol oder Oligopol herauskristallisiert, dass dann die Unternehmen dann auch die Hände aufhalten dafür, dass man auf der Plattform da sein darf oder dass man da was verkaufen darf. Das kann natürlich immer noch kommen. Aber derzeit geht es erstmal darum, halt Masse aufzubauen.
Ist ja auch so ein bisschen Kundenbindung, ne? Nach dem Motto. Also, aber klar, ist natürlich die Frage, ist völlig logisch. Und irgendwann wird das so sein, dass sie da über selber Geld machen wollen. Bei Google, finde ich, war es ein bisschen offensichtlicher. Ne? Bei den Google-Diensten, die haben das ja jetzt bei der I.O. vorgestellt. Da geht es ja auch in die Richtung mit den Bots bei dem Messenger. Da hatte man eher das Gefühl, ah, super, dann werden jetzt mir die ganzen Google-Shopping-Ergebnisse und so automatisch eingeblendet. Bei Facebook hatte ich jetzt auch eher den Eindruck, erstmal geht es darum zu sagen, okay, ihr könnt die ganzen Bots da reintun, Hauptsache die Leute sind auf unserer Plattform und dann überlegen wir weiter, so ungefähr wirkte das.
Google hat sich nicht so genau dazu geäußert, wie andere Unternehmen sich da in das Ganze, in den ganzen Kosmos da rein integrieren oder so. Möglicherweise hatten sie das auch noch nicht so ganz zu Ende gedacht oder so. Mir kam das alles als sehr frühe Präsentation vor. Toll anzugucken, aber mehr halt auch noch nicht. Ich denke, die können es nicht ohne die Unternehmen machen, weil so ganz alleine die ganzen Services anbieten, das kriegt Google dann auch nicht hin. Die müssen irgendwie so eine Plattform installieren, sonst läuft das nicht.
Zumal Google ja jetzt bisher noch nicht so viel Erfolg mit seinen Messengern hatte, sag ich mal. Ja. So ein Ding selber machen ist natürlich auch nochmal eine spannende Geschichte. Ne? Also, und ich glaube, da gibt es auch einen Artikel zu, meine ich. Hat das nicht?
Das war
der Artikel davor, genau. Da ist der Artikel.
Der Herbert hat das so abgerissen. Also die Facebook-Plattform ist ja offen, da kann man loslegen. Man muss auch nicht gleich halt das Ganze öffentlich machen, sondern kann das auch erstmal lokal für sich oder für in seinem Unternehmen testen. Aber es ist alles da, man kann loslegen und wir haben halt mal exemplarisch gezeigt, was ein PHP-fähiger Server halt so implementieren muss, und, damit das losgeht.
Ne? Und der Bot ist jetzt hier netterweise genannt Rechtshänder, die linkshändig essen. Genau. Klingt nach einem sehr sinnvollen Bot, aber nee, da führt der Kollege halt vor, wie man das Ganze macht. Du musst halt irgendwie das als mit einer App-ID irgendwie bei Facebook verknüpfen, so wie ich das gesehen habe.
Man muss als Developer registriert sein, das natürlich. Und man muss dann eine Seite haben bei Facebook. Man sollte sich da schon so ein bisschen in Facebook auskennen, aber dann kann man im Grunde sofort loslegen.
Welche Chancen gibst du jetzt diesen Chatbots oder glaubst du, dass die Sprachintegration da das Wichtigere ist?
Ich glaube, das ist gar nicht mehr so wichtig. Die Leute kommunizieren auch mit relativ dummen Bots. Das haben wir ja zum Beispiel jetzt auch bei dieser Geschichte mit Lovoo gesehen oder so.
Gedacht,
mit
dummen Leuten. Aber eben,
ja, wo halt relativ einfach programmierte Bots Benutzer auf dieser Plattform, auf dieser Kennenlernplattformen dazu überreden konnten, halt da Geld auszugeben. Ne? Und insofern denke ich schon, dass das funktioniert.
Zumindest bei den Dating-Plattformen. Mal gucken. Ich bin gespannt.
Ja, und bei Facebook auch.
So, jetzt ist die Frage, jetzt kommt wieder das Typische, wie schafft man eine Überleitung? Ich glaube, ich lasse sie einfach gleich ganz. Also das war es erstmal zum Thema.
Smartphone, das braucht doch Strom.
Super Idee, danke. Klasse. Also man kann hier noch eine ganze Menge über
ganz die Chatbots
lesen. Nächste Woche sitzt du hier. Genau, nächste Woche macht Lutz das. Wir tauschen jetzt mal durch. Ist doch eine Idee. Genau, ist aber ein guter Hinweis. Genau, so ein Smartphone, wenn ich die ganze Zeit damit chatte, hast völlig recht, braucht Strom, eine ganze Menge. Strom hast du dabei. Quasi Strom aus der Hosentasche, obwohl, wenn ich mir das hier so angucke, das Ding ist nicht mehr so für die Hosentasche, ne? Ja, Christian, was hast du da Schönes mitgebracht? Schwarze Kästen.
Genau, ich habe drei schwarze Kästen mitgebracht. Das sind Powerbanks oder auch externe Akkus genannt. Und die versorgen Laptops, also in erster Linie Smartphones, aber auch Tablets. Und man kann sogar bestimmte Laptops mit Strom versorgen unterwegs.
Und du hast noch so was Kleines Blaues mitgebracht. Das ist aber nichts davon, ne?
Nein, das ist ein kleiner USB-Messstöpsel, mit dem man kontrollieren kann, wie viel Strom fließt jetzt eigentlich wirklich durchs USB-Kabel, wenn ich mein Handy lade.
Mhm. Die sind ja sehr unterschiedlich groß. Hat das auch direkt irgendwie eine Relevanz sozusagen, wie viel Akkukapazität ich drin habe? Je größer, desto mehr Akku vermutlich. Also wäre jetzt mal so naiv gedacht.
Im Prinzip schon, aber das Spannende bei den Powerbanks, oft ist dann doch nicht so viel drin, wie man denkt. Und okay, deswegen haben wir nachgemessen. Vor allen Dingen, weil wir letztes Jahr ganz viele billige Powerbanks getestet haben und daraus kam, dass nur die Hälfte oder sogar noch weniger an Energie drin steckte, als man eigentlich erhoffen konnte. Und deswegen haben wir dieses Jahr das nochmal wiederholt.
Was habe ich dann jetzt da, also angenommen, wenn ich hier so ein, keine Ahnung, halben Kilo schwer, schätze ich jetzt mal,
genau, das in die Hand nehme. Genau, das wiegt gut 500 Gramm, also mehr als ein iPad. Und das reicht ungefähr für 10 iPhone-Ladungen. Oder 3 iPad-Ladungen.
Und der hält auch die Energie so lange, wenn ich das liegen lasse? Also ich meine, das wäre ja das Typische dafür. Lutz nickt schon wissend.
Gibt auf jeden Fall Selbstentladung, aber ich glaube, nach einer Woche oder so merkt man da, glaube ich, nichts, oder?
Das heißt, das ist halt sozusagen die Notreserve, die auch hervorragend einen vielleicht über einen Urlaub bringen könnte oder sowas, ne? Oder zumindest über einen kürzeren Urlaub.
Ja, wir haben ja schon oft über Solarzellen und Brennstoffzellen und was weiß ich was geredet, um eben draußen in der Wildnis sozusagen ein bisschen mobil zu bleiben. So schlimm
muss es ja nicht sein. Aber
mein Rat ist immer noch, nimm irgendeine Powerbank und das funktioniert.
Und ihr habt jetzt ja sehr unterschiedliche Größen da. Der hier sieht ja eher aus wie ein Smartphone. Was ist das für ein Ding?
Genau, das ist jetzt eine von der 10.000 mAh-Klasse. Von denen haben wir gleich 4 Stück getestet, weil ich einfach finde, dass das ein guter Kompromiss ist zwischen Mobilität und genügend Energie. Also das reicht dann so, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber für 3 oder 4 Handyladungen.
Ich wollte auch sagen, ne, typischerweise ein Handy-Akku hat 2,5 bis 3. Schätze ich jetzt mal so, also zumindest der von meinem.
Ja, so 8 bis 10 Wattstunden kann man sagen und da sind jetzt vielleicht 30, 35 Wattstunden drin.
Okay, ja. Ah ja, ist ja ganz nett.
Und
kommt nicht alles an, ne? Ist klar.
Kommt nicht alles an, inwiefern, also es geht doch was verloren.
Ja, du hast ja die Ladungsverluste, du musst deinen Akku immer ein bisschen mehr laden, als er hinterher gespeichert hat und Elektronikverluste hast du natürlich auch noch.
Und hier kann ich 2 gleichzeitig laden oder warum habe ich hier 2 USB-Buchsen? Nein, genau. 3 habe ich sogar, aber die eine ist Input, steht dran, das kann ich noch verstehen. Und hier sind
genau, man hat 2, also bei denen, es gibt viele von den größeren haben 2 Ausgänge und die können dann, also für alle, die wir getestet haben mit 2 Ausgängen, die können auch tatsächlich 2 Geräte parallel laden. Das heißt, ich kann 2 Tablets dranhängen, 2 Smartphones oder ein Tablet und ein Smartphone und was ich überraschend finde, obwohl das jetzt relativ viel Kapazität schon ist, also 3 bis 4 Handyladungen, man 2 Geräte parallel laden kann, kostet dieses Ding nur 18 Euro. Also das ist unglaublich billig.
Das ist plus in der Versandkosten. Tat sehr günstig.
Aber
gut, das ist jetzt auch von einem gewissen Versandhändler, habe ich gerade gesehen, aus der Basics-Serie. Die sind ja oft relativ günstig.
Genau, aber es ist nicht schlecht. Also es ist jetzt nicht der Testsieger oder sowas, sondern da gab es fast keinen, der irgendwie gepatzt hat in so einem Test. Aber ich finde es doch erstaunlich, wie günstig die mittlerweile sind, die Dinger. Also die werden anscheinend in sehr hohen Stückzahlen produziert, verkaufen sich entsprechend und sind richtig, richtig günstig geworden und zumindest die wir jetzt getestet haben, da war keine dabei, die durchgefallen ist. Also wir hatten 1-2 kleine technische Probleme, aber nichts, wo man sagen müsste, Finger weg.
Okay. Du hast ja jetzt gesagt, die können 2 Geräte gleichzeitig laden. Kann ich die dann mit der typischen normalen Geschwindigkeit laden oder gibt es da drastische Unterschiede? Oder liegt das immer an der Elektronik von dem aufgeladenen Gerät selber?
Also an allem. Also erstmal hat dieses Modell hat jetzt 2 unterschiedliche Ausgänge. Die sind jetzt auch gekennzeichnet.
Ja,
ein Blitz mit 2 Blitz. Also der ist dafür ausgelegt, auch ein iPad mit 2 Ampere zu laden. Hier würde dann wahrscheinlich, ich müsste jetzt nochmal im Datenblatt nachgucken, nur 1 Ampere rauskommen oder 1,5. Steht aber auch im Test genauer drin. Und die hier zum Beispiel, die ist jetzt anders, da kann man aus den beiden das gleiche rausziehen. Und aus
das
dem
ist so eine grüne, eine Öko-Buchse?
Genau. Nein. Das ist Quick Charge.
Quick Charge, okay, das klingt nicht nach Öko.
Genau. Und das können diese beiden hier, also die beiden großen können Quick Charge. Das heißt, mit bestimmten Geräten laden sie dann besonders schnell, also mit Smartphones, die auch Quick Charge unterstützen.
Das heißt, da kommt dann auch statt den 1,5 mehr, also 2,4 Ampere raus? Oder nee, das hat noch nicht mal was mit Quick Charge zu tun, oder?
Das Besondere bei Quick Charge ist, dass die Spannung höher ist als 5 Volt.
Ah, okay.
Also bei USB hat man normalerweise, also zumindest bis einschließlich, also bis USB 3.0, glaube ich, oder?
Immer noch.
Ja. Immer noch.
Eigentlich hast du bei USB immer 5 Volt.
Immer 5 Volt. Aber bei Quick Charge geht eben auch mehr Spannung und die Geräte müssen das untereinander aushandeln. Und wenn das klappt, dann, also wir haben jetzt gemessen bis zu 9 Volt beim Smartphone-Laden und so 1,5 Ampere. Also das Höchste waren, glaube ich, 16 Watt, eine Leistung von 16 Watt. Und das ist dann schon dreimal so schnell wie beim normalen Handy, beim iPhone.
Das kann man tatsächlich so naiv umrechnen. So. Ja, also das ist ja...
P ist gleich U mal I, ganz einfach. Ja.
Hätte ja sein können, dass du irgendwo Verluste und irgendwie hast.
Die kommen immer, aber...
Sonst kann ich es einfach...
Genau, und das kann man dann mit diesen kleinen Messstöpseln, die sind auch nicht sonderlich teuer, die kosten so 13 Euro, kann man dann genau sehen, wie viel Leistung, also wie viel Watt ins Handy geht.
Was? Ah, Detailkamera. Der Kollege aus der Regie sagt, sieht man da irgendwas?
Nimm das mal weg.
Es blitzelt so ein bisschen. Also es ist jetzt ja, da es nicht im USB drin steckt, sieht man jetzt auch, dass man da noch einen USB-Strip
reinstecken
hinten
kann.
Hinten kommt USB rein. Ne?
Kannst du das auch mal testen.
Für USB 3 offenbar. Ach ja, richtig.
Kannst du mal gucken. Also da müsste noch Strom drin
sein. Wir haben ja eine Powerbank hier.
Genau.
Mal gucken, ob was rauskommt. Hier, er zeigt schon irgendwas. Und
dann vielleicht das Handy
einfach mal anstöpseln. Das Telefon braten. Moment. Sieht man noch die Detailkamera? Da, Moment, falsche Richtung. Da, jetzt sieht man, da passiert was. Was zeigt er an? 5,2 Volt, 1,1 Ampere.
5,7.
Was, ja. 5,7?
Also
achso, hinten, das sind 5,7 Watt sind es jetzt. Watt, ja, genau. 5,7
ja.
Watt.
Genau, also wenn das jetzt ein Quick-Charge-Handy wäre, dann könnte man bis zu 9 Volt.
Nexus,
mein Nexus ist logischerweise genauso schlecht, weil es das gleiche Alter ist.
Lass mal das einfach mal dranhängen.
Ach ja, sehr schön. Praktisch, direkt ausgenutzt.
Ja.
Das heißt, mehrere gleichzeitig kann ich. Ich kann auch verschieden schnell. Ich hatte doch noch eine Frage, die mir jetzt natürlich entfallen ist. Das ist super.
Quick Charge versus Power Delivery?
Power Delivery. Da kommt wieder der USB-Profi durch. Genau. Hat das, also inwiefern hat das miteinander zu tun oder hat das überhaupt gar nichts miteinander zu tun?
Ich weiß, hat das gar nichts miteinander
zu tun. Ah, okay. Das ist ja schon mal super. Aber also, was hat es dann mit Power Delivery zu tun? das Thema hier jetzt, meine ich natürlich.
Naja, man kann es ja leicht verwechseln, ne? Plötzlich eine andere Spannung und dann ist mehr Strom und mehr Leistung da. Aber das hat, soweit ich weiß, jetzt zumindest nichts miteinander zu tun. Power Delivery ist ja eigentlich eher zum Laden von Notebooks gedacht und kann bis zu 20 Volt und bis zu 5 Ampere, also bis zu 100 Watt im Endeffekt. Und auch da sieht es natürlich genauso aus. Die beiden Geräte handeln irgendwie miteinander aus, was sie denn können. Und dann einigen sie sich auf den höchstmöglichen Standard.
So, und wie war das? Power Delivery habe ich ab USB 3.1. Das heißt, für viele...
Aber nicht immer.
Oder auch nicht immer. Ah, ja, da haben wir nachgehakt.
Wie oft haben wir schon über USB 3.1 gesprochen?
Ja, das ist kompliziert. Da könnt ihr nachgucken. Hatten wir, wie gesagt, ein eigenes nachgehakt. Also ein Interview mit Lutz, wo der das auseinandergenommen hat. Ich konnte es mir bis jetzt nicht merken. Das heißt, es lohnt sich, da nochmal reinzugucken.
Aber die sind nicht kompatibel. Das kann man vielleicht noch ganz einfach dazu sagen. Ist, also okay, man kann ein Handy, das nur Quick Charge kann, an einem Power Delivery Ladegerät nicht schnell laden, sondern nur normal. Ganz
das
normal.
Ist sozusagen eine Eigenbrötlerei von Samsung? Oder wer hat
Quick Charge ist von Qualcomm, aber
ach so, Qualcomm. Okay,
Samsung hat auch eine eigene Schnellladetechnik, die nennen das Fast Charge. Das haben wir auch ausprobiert im Test und hat auch funktioniert und die Details stehen im Artikel. Also im Prinzip ist es total praktisch, finde ich, weil zum Beispiel ein normales Android-Smartphone mit Quick Charge, da hat man dann innerhalb von einer halben Stunde kann man den Akku von 0% auf gut 50-60% aufladen. Mhm. Also es geht richtig fix.
Zeichnet sich ab, dass das ein Standard werden könnte, dass ich da schon also auf puncto Zukunftssicherheit darauf achte, dass ich dann Geräte kaufe, die sowas unterstützen?
Also ich weiß nicht, wie teuer es für die Hersteller ist, diese Qualcomm-Technik zu lizenzieren und die Technik einzubauen. Deswegen denke ich, für die günstigeren Geräte ist es jetzt noch nicht absehbar. Aber bei den High-End-Smartphones mit Android sind es doch mittlerweile schon ziemlich viele, die es unterstützen. Und also einige Dutzend sind es schon.
Da fällt mir gerade noch ein, du hast hier noch einen, das ist einer von diesen... Von diesen Aufladegeräten dafür, ne? Oder vielmehr Netzteil.
Das ist ein ganz normales, einerseits ein ganz normales USB-Netzteil, aber die Besonderheit auch mit Quick Charge. Das heißt, ich will irgendwann mal ja auch meine Powerbank wieder laden.
Genau.
Und das kann ja auch richtig lang dauern. Deswegen haben wir das auch gemessen. Also wir haben gemessen, wie viel Energie ist eigentlich drin, also wie oft kann ich mein Handy damit vollladen. Ja. Dann, wie schnell kann ich mein Handy laden? Das haben wir im Zusammenspiel mit verschiedenen Geräten getestet. Und drittens haben wir dann noch geschaut, wie lange dauert es eigentlich, die Powerbank wieder aufzuladen, haben wir auch gemessen.
Da kann ich mir vorstellen, wenn ich so ein Ding habe, das da, weiß nicht, 30 Wattstunden oder was hat, dann dauert das wahrscheinlich ein bisschen, ne?
Genau, also das hier, dieses große, was jetzt gerade Jos Handy lädt, das hat, glaube ich, knapp 9 Stunden gebraucht, bis es wieder voll war. Aber es ist natürlich nach deutlich kürzerer Zeit schon wieder einsatzbereit, weil am Ende es etwas langsamer lädt und man muss nicht 9 Stunden warten, bis man es wieder einsetzen kann, sondern nur, bis es wirklich zu 100% wieder voll ist.
Aber man muss wirklich sagen, die sind alle insgesamt, du hast ja eben von dem einen gesprochen, 18 Euro oder sowas. Die anderen kosten aber auch alle nicht mehr, auch die ganz großen, nicht mehr als 50 oder 60 Euro, ne, in der Größenordnung. Also das nur, damit die Leute mal so ein Gefühl dafür haben, was so ein Klotz da kostet.
Die größte, also die liegt bei 66 Euro. Aber es gibt auch welche für, also es gibt von dieser Marke auch kleinere, auch mit Quick Charge, die kosten dann nur die Hälfte.
Das heißt, dass also so ein Ding, 500 Gramm, sage ich mal, kann ich über den ganzen Urlaub mitkommen, jetzt mal vereinfacht gesprochen. Und das hier ist eher sozusagen für die Tagesration.
Genau, nochmal, ne? Für den Alltag, ja. Genau, oder das Wochenende, ja.
Ja, cool. Ich glaube, ich muss mir auch dringend eins kaufen. Ich werde den Test definitiv lesen. Es sei denn, ich möchte noch mein Auto damit schnell starten. Haben wir ganz kurz vorher drüber gesprochen. Es gibt wohl von gerade zum Beispiel der Firma, also Anker in dem Falle, gibt es Geräte, mit denen kann ich sogar mein Auto Starthilfe leisten.
Die sind aber ein bisschen größer.
Die sind ein bisschen größer, die sind eher so ein Backsteinniveau, aber das ist natürlich auch ganz witzig. Wobei das jetzt, sag ich mal, bestenfalls das ist, wenn du sagst, okay, ich will irgendein Gerät haben, mit dem kann ich überhaupt den ganzen Krempel aufladen und dann kann ich es auch ins Auto schmeißen und dann kann ich es da gebrauchen vielleicht. Lutz guckt total skeptisch. Findest du keine gute Idee oder hast du Angst, dass sie das dann unterm Hintern alles abbrennen?
Ich weiß nicht.
Wir sollten das mal ausprobieren und mitfilmen, mal gucken, was passiert.
Ich müsste an die alten Starthilfekarte Kabel meines alten Mercedes-Diesels erinnere, das war so 25 Quadrat, glaube ich. So als Durchmesser, da frage ich mich, wo man die hier so anschließen.
Ja, ne? Wahrscheinlich glüht dann das Kabel beim einmaligen Versuch schon weg oder so, keine Ahnung. So, jetzt haben wir Chatbots gehabt, wir haben Energiespeicher.
Schöne pass Kisten.
Auf. Pass auf, nee. Ich andere Versuch, Energiespeicher, jetzt kommt es nämlich. Wir haben aber auch noch Datenspeicher da.
Ah, super.
Gut, oder?
Kannst nächste Woche doch mal.
Nee, nächste Woche macht jemand anders, weiß ich jetzt schon. Aber ja, Datenspeicher. Meine Festplatten, hey, hatten wir ja noch nie. Nein. Aber sind ja die Heliumplatten in dem Falle. Da ist natürlich die Frage, warum eigentlich Helium? Was bringt das? Ich habe ja heute mir überlegt, so ganz naiv wird man ja denken, ja, haha, da sind bestimmt die ganzen Moleküle im Weg und das ist ja blöd, macht man ein Vakuum drauf. Ja, aber das ist vielleicht keine so schlaue Idee, oder?
Nein. Wie man vielleicht weiß, sind Festplatten normalerweise mit Luft gefüllt.
Ja.
Ne? So normalerweise. Und wenn man die Luft jetzt, also diese Köpfe fliegen auf dieser Scheibe, also die Scheibe dreht sich nicht, der Kopf, logisch, ne? Auf so einem kleinen minimalen Luftpolster. Das sind nur so ein paar Nanometer, also eigentlich nur so ein paar Moleküle. Und wenn man jetzt kein Luftpolster hätte, dann hätte man eher so eine große Fräse.
Ja, das ist nicht so schön.
Genau.
Headcrash sozusagen.
Ja, würde, glaube ich, nicht so lange funktionieren.
Ne? Okay.
Und Helium ist einfach ein bisschen dünner als Luft. Ein Edelgas.
Ist so, halt ja, so, ne? Ja. Wer das Periodensystem anguckt, ja, kann sich das vorstellen. Ja,
relativ klar, genau. Und es hat ein paar Vorteile.
Okay. Macht die Platten leichter.
Bleibt die total viel leichter, genau. Schwimmt auch in Milch.
Schwimmt in Milch?
Nein, vor allen Dingen, wenn so eine Platte sich schnell dreht, also diese Scheibe da drin,
ja,
dann gibt es da viele, viele Verwirbelungen in der Luft. Oder? Das ist ja irgendwie schon ziemliches Chaos da drin. Ja. Bei Helium wäre diese Verwirbelung weniger, weil irgendwie das besser funktioniert. So. Und weil also, eben das auch dünner der, ist. Ne?
Funktioniert einfach besser.
Weil das Zeug dünner ist als Luft. So.
Okay.
Dadurch kann man die Scheiben wieder ein kleines bisschen dünner machen.
Die Scheiben oder die Höhe
die
oder
Scheiben.
Den Abstand?
Die Scheiben. Okay. Die Scheiben ist das Relevante dabei.
Okay.
Die Köpfe sind nur noch ein paar Nanometer näher dran, das ist egal.
Okay,
ja. Also Nanometer spielen wirklich da keine große Rolle. Und wenn man denn die Scheiben wieder noch ein bisschen dünner macht, kriegt man noch eine Scheibe mehr rein.
Ah, okay. Da sind jetzt, was
nicht? 7 statt 6 Scheiben.
7 statt 6 Scheiben, deswegen kriege ich da einfach mehr Daten. Rund 16, in die
17%
gleiche...
mehr auf die gleiche Höhe.
Ist das eigentlich die Standardbauhöhe? Die kommen mir so gefühlt so hoch vor. Aber ich glaube, ich habe so lange keine 3,5 Zoll Platten mehr gesehen. muss ich zugeben, dass sie mir jetzt extrem hochgrad vorkamen.
Nee, das
sind gut, so ist ja auch ein Dreierstapel. Das
insofern, ein Dreierstapel,
genau. Dreierstapel. Die, apropos, mehr Platz, das heißt, wie viel passt da eigentlich drauf? Habe ich gar nicht gesagt.
Also ich habe jetzt hier drei Stück dabei. Das sind, es ist eine 8-Terabyte Festplatte und es sind zwei 10-Terabyte Festplatten. Das ist also gerade absolut, ist gerade der Rekordwert sozusagen.
Mhm. Wunder dich nicht, wenn du nachher nur noch zwei hast.
Ja, egal, schon klar. Ja. Nee, die willst du nicht haben.
Die will ich nicht haben.
Eigentlich willst du die nicht haben. Das sind, also das die Achter, das ist eine WD-Platte, das ist auch eine neue, aus der neuen WD-RED-Serie, die ist also für NAS. Mhm. Vielleicht können wir die auch mal kurz da hinten in die Kamera halten, das kennen bestimmt so ein paar Leute.
Ich habe ein NAS, dieses insofern, rote. Warum will ich die da nicht haben?
Dann vielleicht ja.
Ah, okay.
Aber die anderen beiden Platten sind also reine Serverplatten.
Ach, guck mal, können wir.
Oh, das also, nimmst du die nebeneinander
auch. Ich leg dir, mal sehen, zwei kriege ich dazu.
Zwei
kriegt man da rein. Das, nicht, dass
ansonsten
man
da jetzt, sehen die natürlich relativ die langweilig Leute können aus.
Unsere Inventarnummern sehen.
Das macht
damit
ja nichts.
Wir die wieder ordentlich zurückschicken können. Ne?
Genau. Mhm. Und die hier sieht tatsächlich mal ein bisschen anders aus. Die ist nicht die ganz so langweilig. Die hat so,
gewinnt mehr.
Quasi den Schönheitspreis.
Oh ja, schick. Das ist wie so eine Schatulle. Für genau. Die Leute, die uns zuhören. Eine silberne Schatulle, hübsch bedruckt mit dem Seagate-Logo.
Genau, also das heißt, es sind eigentlich Serverplatten oder zumindest NAS-Platten mit 8 oder 10 Terabyte. Nochmal kurz zurück zum Helium vielleicht. Das hat ja noch ein paar weitere Vorteile.
Es sirrt heller.
Ganz, das jetzt, lassen wir mal.
Okay.
Nein, dadurch, dass eben diese Verwirbelung weniger werden, braucht der Motor auch weniger Strom, um die ganzen Platten anzutreiben. Das heißt, sie sind etwas sparsamer. Mhm. Also das merkt man schon bei den Leistungsmessungen. Und das Helium leitet die Wärme besser ab als Luft. Das heißt, sie sind im Betrieb auch ein paar Grad kühler.
Das klingt doch auch immer noch alles so, als würde ich es haben wollen.
Ja, das klingt alles immer noch so, als ob du es haben wollen würdest. Die eine Platte wirst du, glaube ich, nicht einbauen können. Das ist eine mit einem SAS-Interface, also nicht SATA.
So, das war hier.
Das ist die HGST da unten.
Ja.
Andere Seite.
Da ja, ist genau. Das. Ah ja. Kann man es sehen?
Kann man, glaube ich, nicht kann erkennen. Nee, sieht ja sowieso
schwarz,
so ähnlich
schwarz
aus.
Schwarz auf schwarz.
Also für Server gedacht.
Also alles für Server zuhören, gedacht, ja.
Sehen es eh nicht.
Ja, dann willst du sie nicht haben und dann sind solche Serverplatten ja auch ein bisschen für den Desktop nicht geeignet, weil die spezielle Sachen haben, die man im Desktop-PC eigentlich nicht haben will. Zum Beispiel, wenn du solche Systeme betreibst, ja immer in irgendeinem RAID. Mhm. Und wenn so eine Platte in einem RAID mal die Daten nicht so schnell liefern kann, dann sagt so eine Platte aus einem RAID Bescheid, du, habe ich gerade nicht die Daten, hol sie dir mal woanders her, du hast sie ja bestimmt noch irgendwo. Also meldet sehr schnell einen Fehler. Während eine Desktop-Platte halt irgendwie sich so Daten sucht und dann der Controller irgendwann sagt, du, Platte, das war wohl nichts mit dir, ich schmeiß dich jetzt mal aus dem RAID-Verbund raus.
Ja.
Und dann ist die Platte raus und dann ist die nächste Platte irgendwann raus und dann ist dein RAID kaputt.
Das ist nicht so schön, das ist richtig.
Nee, genau.
Ja, klar.
Andersrum der Fall, wenn du diese Platte in Desktop-PC steckst, da hast du keine Kopie deiner Daten.
Das stimmt.
Ne? Das heißt also, wenn die Platte nach 5 oder 7 Sekunden sagt, nö, habe ich nicht, dann stehst du da und denkst dir, wo sind jetzt meine Daten?
Das ist nicht so schön. Okay, das heißt, das wäre wirklich ein Problem. Also ich meine, normalerweise würde ich ja nicht denken, dass es 5 bis 7 Sekunden dauert, bis die Festplatte irgendwie mal zugange gekommen ist.
Irgendwelche Fehler gibt es immer mal. Normalerweise werden die halt abgefangen und im RAID werden sie erst recht abgefangen. Und manchmal braucht so eine Platte halt noch ein bisschen länger.
Wann kommen denn, aber dann, ich meine, dann schließt sich ja die logische Frage an, wann kommen denn solche Platten jetzt für einen Desktop? Oder ist das gar nicht vorgesehen? Naja,
also wenn man sich mal die WD und die HGST anguckt, dann sieht man, dass HGST hat jetzt nicht die erste Helium-Platte auf dem Markt, sondern ist sozusagen schon die dritte Serie. Es gab erst eine 6-Terabyte-Platte, dann eine 8-Terabyte und jetzt die 10-Terabyte. Und HGST ist ja eine Tochterfirma von WD. Mhm. Das heißt, WD hat jetzt sozusagen die bei HGST Helioseal genannte Technik halt einfach benutzt und gesagt, okay, dann gehen wir mal wohl ein bisschen niedriger, was die Qualitätsanforderungen vielleicht auch anspricht, und machen jetzt schon mal Platten für NAS. Mhm. Ne, das heißt, von Server schon mal, zum NAS runter.
Es rutscht langsam runter.
Also die Technik ist soweit anscheinend, dass man sich traut, eben auch günstigere Platten damit
auszustatten. Was heißt günstiger? Wie viel zahle ich denn da pro Gigabyte oder so?
Steht da drin, also ich meine, die WD kostet irgendwie 320 Euro für 8 Terabyte. Das sind dann irgendwie 4.
Ja, irgendwas mit
irgendwie 4. Sowas, ne?
Ja, irgendwas habe ich im Hinterkopf. Ja, um die 4 Cent.
Und die anderen beiden sind noch teurer. Wobei man bei der HGST-Platte dazu sagen muss, die kostet irgendwie 700, habe ich vergessen.
706 steht hier.
Siehst du, kannst du mal sehen. Zahl ist,
700 habe ich vergessen.
Bei einem bei 10 Terabyte sind es dann halt irgendwie 7 Cent.
Ja.
So, ne? Die hat aber ein SAS-Interface, wie gesagt, und deswegen ist sie schon mal einen ganzen Ticken teurer. Und die Seagate kostet auch mit 580 Euro auch eigentlich mehr, als man vergleichsweise für die WD bezahlt.
Aber ich meine ansonsten, das heißt knapp über 300 Euro für 8 Terabyte, ist, klingt ja, ja erstmal ganz, ist
erstmal so ganz gut,
ganz ordentlich.
Genau.
Aber hat eine von denen jetzt einen SATA-Anschluss oder sind
ja, das? Ja.
Ah, okay.
Doch, nur, die Seagate nur die und die nicht. WD hat.
Achso, das ist immer wieder die falsche Richtung.
Die sie haben, du kannst die HGST auch mit SATA kaufen und diese HGST als Serverplatte so kannst du auch irgendwie noch mit ganz, ganz merkwürdigen Sektorgrößen.
Sieht man trotzdem nicht, ne?
Also nicht nur mit 512 Byte, sondern auch mit 520,
Johannes sagt, man sieht das.
528
die Hörer
oder mit 4K. Hören's
aber nicht. Also sieht verschieden aus.
Und die Seagate soll demnächst auch noch mit SAS-Interface kommen. Und in verschlüsselt und was weiß ich. Also, da gibt es.
Und dann gibt es das dann in 2,5 Zoll? Also, ich meine, weil ich ja gesagt habe, ich habe so lange keinen 3,5 Zoll mehr gesehen. Ich habe naja, tatsächlich.
Das dürfte noch einen Moment dauern, ne? Also, die größten 2,5 Zoll Festplatten fassen im Augenblick so 4 Terabyte. Das sind dann aber keine 9,5 Millimeter Platten, sondern 15 Millimeter Platten.
Ah. Okay, das ist natürlich.
Genau. Seagate hat jetzt
für die meisten Fälle
eine 2 Terabyte Mobilplatte auf 7 mm Bauhöhe gemacht. Mhm. Allerdings mit einem anderen Aufzeichnungsverfahren, mit diesem Shingled Magnetic Recording. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Ja. Hier, da überlappen sich die einzelnen Spuren immer wieder und dann muss man die immer wieder überschreiben, wenn man einen Teil davon neu schreibt. Das, wenn man viele Dateien schreibt und vor allem viele kleine Dateien schreibt, dann wird es halt langsamer.
Okay. Ja, spannend. Helium-Festplatten. Helium-Festplatten, Chatbots. Powerbanks, so jetzt habe ich das mal, ich denke immer an Sandbänke, ich kann's irgendwie, das ist ein Wort, das kommt nicht in meinen Kopf rein. Wir sind durch, habt ihr noch Fragen? Gegenseitig? Noch irgendwas zu Festplatten? Noch was zu Chatbots?
Ist dein Handy vollgeladen?
Ist dein Handy vollgeladen? Ganz so schnell geht's wahrscheinlich nicht, ne?
Nee,
die Powerbank musst du jetzt leider an Jo abtreten.
52,
danke. Eine Sache habe ich noch, und zwar, bevor wir Schluss machen, das letzte Mal hatten wir drum gebeten oder gefragt, ob ihr vielleicht überflüssigen Plunder bei euch habt, den wir vielleicht als Deko nehmen können. Wir haben jetzt aus Verlegenheit nochmal die HTC-Controller hingelegt, hat natürlich diesmal überhaupt nichts mit VR zu tun. Ein Problem könnte gewesen sein, wir haben überhaupt nicht gesagt, wo das Ganze hin soll. Deswegen sagen wir das diesmal. Also, wenn ihr was habt, was ihr uns schicken wollt, das wir als Deko benutzen können, dann bitte an Heise Medien, CT Uplink, würde ich mal sagen, als sozusagen Unteradressat und das Ganze in die Karl Wiechert Allee 10 in 30625 Hannover. Also wenn ihr was habt, wir würden uns total freuen, dann müssen wir nicht immer nur Sachen hinlegen, die wir hier gerade zufällig in Johannes Studio finden. Dann hätten wir das gerne. Ansonsten, wenn ihr keine Fragen mehr habt, das Handy ist immer noch nicht vollgeladen, würde ich sagen, danke.
Fertig.
Und bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.